Und in unserem Podcast wollen wir heute nach Amerika blicken, genauer gesagt nach New York. Amerika ist ja inzwischen das Land, das die meisten Todesfälle am Coronavirus hat. New York ist Epizentrum der Bundesstaat, hat inzwischen ungefähr 10.000 Tote. Und ich habe mich gestern noch mal in den Nachrichten umgeguckt. Es gibt schon Bilder von Massengräbern außerhalb der Stadt, die gezeigt werden. Ist das jetzt alles wirklich so dramatisch und wie sieht das Leben in der Stadt aus? Darüber reden wir mit Christian Fahrenbach, der ist freier Journalist und lebt und arbeitet seit 6 Jahren in New York. Grüß dich.
Hallo Renato.
Ich habe das eher relativ martialisch jetzt beschrieben, aber das ist tatsächlich ja das Bild, das sich in den Nachrichten mir auftut. Man muss dazu sagen, wir zeichnen auf Montag Mittag 14 Uhr deutscher Zeit. Das kann sich ja jetzt bis morgen alles schon wieder geändert haben. Ist das denn wirklich so dramatisch oder wie erlebst du die Lage?
Also ich finde, es ist auf jeden Fall erstmal ein sehr komplexes Thema, bei dem man wirklich genau hinschauen muss. Und vielleicht die allererste Einordnung ist, dass New York als Stadt ungefähr 8,5, 9 Millionen Einwohner hat und man das ja auch in Deutschland sehr stark aus Filmen und Fernsehen kennt, wie extrem hier die Gegensätze sind und dass es eben Straßenzüge gibt, die zu den teuersten der Welt gehören, in denen ein Apartment 100 Millionen Dollar kostet. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch Stadtviertel, in denen der Anteil an Kindern, die von Essensmarken leben, so hoch ist wie nirgendwo sonst in den USA. Und ich glaube, das ist auch was, was wir eigentlich jetzt hier in dieser Krise sehen und was ich finde, was in dieser Berichterstattung untergeht, die einfach nur sehr alarmistisch ist, nämlich eigentlich ist es hier so a tale of two cities. Also es ist einfach sehr unterschiedlich, wie die Menschen in der Stadt auf die Krise reagieren. Die New York Times hatte so eine Dreiteilung erzählt. Wer reich ist, geht halt in die Hamptons, in die Sommerhäuser und hat vor 4, 6 Wochen die Stadt verlassen. Die Mittelschicht kann eben in ihre Wohnungen sich zurückziehen und virtuell weiterarbeiten und das so ein bisschen aussitzen. Und dann gibt es aber wirklich auch eine große Unterschicht, die vielleicht in Krankenhäusern arbeiten muss als Lieferanten oder die in den Restaurants weiterarbeiten müssen und die auch extrem, extrem immer an der Kante stehen und am Abgrund stehen, weil sie auch oft zum Beispiel keine Krankenversicherung haben. Und das sind dann oft auch eben die Bilder, die wir kennen.
Du redest da ja relativ entspannt oder relativ nüchtern drüber. Was macht denn das mit dir so emotional, die ganze Lage? Ich könnte mir schon vorstellen, dass einen das irgendwie bedrückt.
Also ich habe eine letzte Woche eigentlich ein interessantes Gespräch mit einem Freund gehabt, da in dem mir aufgefallen ist, dass ich glaube, dass weil wir uns professionell damit beschäftigen müssen, ich irgendwie immer so 1, 2 Wochen vor dem Empfinden der Allgemeinheit stecke. Also so vor 3 oder 4 Wochen, da hatte ich auch große Angstmomente und habe gedacht, meine Güte, was soll hier nur alles werden? Und wenn sie 30.000 Betten brauchen und es gibt nur 3.000, das wird ja Armageddon und alles furchtbar. Und dann habe ich da eigentlich auch angefangen, Leute zu identifizieren bei Twitter. Da gibt es zum Beispiel Andy Slavitt, heißt ein Berater letztlich hinter den Kulissen, der noch aus Obamas Gesundheitsteam kam. Das beruhigt uns Europäer ja immer schon, wenn irgendwo steht, jemand war schon bei Obama dabei. Und das ist so jemand, der mit Gouverneuren redet, mit so mit den Tafeln und der mit auch im Weißen Haus redet. Und der hat sehr nüchtern schon vor 3, 4 Wochen die Situation immer erklärt, hat damals gesagt, oh Gott, also das wird da und darauf zulaufen. Und dann fing der aber auch vor 2 Wochen an, so Dinge zu schreiben, wieso ich bin jetzt optimistischer als noch vor einer Woche, weil. Aber gleichzeitig hat er geschrieben, es wird aber natürlich alles noch furchtbar und wir werden noch sehr stark die Bilder der Toten sehen, weil das einfach ja auch diesen Zeitverlauf in der Krise hat.
Wenn wir uns das so politisch angucken, das, was ja hier bei uns immer ankommt, ist, Trump mit seiner Regierung macht absolutes Chaos. Gut, das hat es auch schon vorher gesagt, aber jetzt halt in einer dramatischereren Situation. Kann man das denn tatsächlich so leicht vereinfachen, dass man halt sagt, wir in Deutschland sind gut vorbereitet, wir haben eine ordentliche Regierung, die kriegt das hin und weil Trump so ist, wie er ist, haben die USA jetzt die Probleme und sind halt die Land mit den meisten Infektionen und Todesfällen?
Also ja und nein. Man muss auf der einen Seite verstehen, wie die USA als Land und in ihren Entscheidungsstrukturen gestaltet sind. Und da ist es so, dass meiner Meinung nach zu viel auf Trump geschaut wird, weil Trump gar nicht so wahnsinnig viel Befugnisse in der Ebene hat. Und man kann sich in so einer Pandemie und in so einer Krise, das ist auch bei Naturkatastrophen genauso, kann man sich Trump eigentlich eher vorstellen von der Weisungsbefugnis wie der deutsche Bundespräsident. Also das ist jemand, der gibt halt eine moralische moralisch den Weg vor oder der definiert eben den Kampfesgeist sozusagen. Aber es ist nicht unbedingt der Manager jetzt am ja, direkt in der Krise so auf Ground Zero. Und wir sehen das eben auch hier. Der hat es ja inzwischen auch schon nach Deutschland geschafft. Unser Gouverneur hier in New York, Andrew Cuomo, der auch eigentlich so ein bisschen ausschaut wie so ein also so ein Spielfilmgouverneur so. Und der sehr nüchtern, aber auch in sehr, ja, drastischen Bildern letztlich hier durchführt. Aber wenn man den sieht, da fühlt man sich dann schon mal anders aufgehoben, weil das niemand ist, der jetzt irgendwie da mit Zuckerguss den Leuten erklärt, dass jetzt in 2 Wochen wieder alles gut sein wird. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Trump große Auswirkungen hat. Einmal auf die Moral, zum anderen gibt es eben bestimmte Bundesfördermittel, die er zurückhalten kann und hinschicken kann. Da gibt es auch schon Geschichten, bei denen man sieht, dass er das vor allen Dingen in Staaten schickt, die halt deren Gouverneure nett zu ihm sind oder die halt wichtig für die Wiederwahl sind. Und das sind natürlich alles extrem, extrem gruselige Entwicklungen. Ja, man sieht eben an Trump dann auch, finde ich, dass er katastrophal ist, das vielleicht so als letzter Punkt, dass er katastrophal ist, gar keine Frage. Also dieses Auflösen von Strukturen und Drain the Swamp, wenn er immer erzählt, den Sumpf von Korruption angeblich trockenlegen zu wollen. Ich meine, was wir jetzt sehen, ist, dass halt sein Vizepräsident angeblich eine Anti-Corona-Unit leitet, dann ja auch sein Schwiegersohn, den überhaupt niemand je gewählt hat. Und es stimmt also halt alles hinten und vorne nicht. Aber es lohnt eben der Blick darauf zu schauen, was passiert in der Ebene darunter, weil das dann wirklich die Entscheidungen sind, bei denen es wirklich darum geht, wie Krankenhäuser versorgt werden oder wo zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden.
Also nicht immer nur auf den Präsidenten und die großen Schlagzeilen schauen. Lass uns mal ein bisschen auf die Religionsgemeinschaften gucken. Das Osterwochenende geht gerade zu Ende. Ihr habt ja auch gerade in New York eine sehr große orthodoxe jüdische Gemeinschaft, die da ist, die sich ja auch nicht immer vom Staat sagen lassen wollen, wo es lang geht. Wie gehen die denn alle mit der Situation gerade um?
Also generell hast du recht, du hast es ja schon angedeutet, die Religionslandschaft hier in den USA ist extrem, extrem weit aufgefächert und man findet wirklich von sehr, ich sag mal so theologisch strikten, konservativen bis hin zu supermodernen Pfingstgemeinden alles Mögliche. Zum Beispiel bei den orthodoxen Juden war ja zu Beginn der Krise gerade auch noch Purim, also ein sehr fröhliches Fest, bei dem ja wirklich auch in großen Gemeinschaften zusammengefeiert wird, wo ich zufällig halt auch gerade dann da in den Gegenden von Brooklyn war, um noch einen Freund zu treffen. Und es war, glaube ich, so das letzte oder vorletzte Mal, dass ich überhaupt noch Freunde getroffen habe und dachte, boah, also hier ist wirklich noch so. Ja, also so, das sah aus wie für mich, was man in Deutschland dann jetzt so dann diskutiert hatte unter diesem Karnevalsfest dann in Nordrhein-Westfalen, da in Heinsberg oder so. Und jetzt tatsächlich hat sich das alles sehr ins Virtuelle verlegt. Also es gibt einige so Hardcore-Gemeinden, können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, wie das bei denen war. Aber in der großen Masse gibt es halt eben Online-Gottesdienste. Und jetzt ein Schlaglicht zum Beispiel bei den Juden gab es, also es war so eine Mischung aus ja, so Weihnachtsfernseh-Special aber es war trotzdem rührend. So eine Live-YouTube-Show, die nannte sich Saturday Night Seder, also eben so quasi das Pessach-Seder, bei dem dann viele Stars im Prinzip die religiösen Geschichten erzählt haben, sich an ihre Traditionen in den Familien erinnert haben und wo halt fast eine halbe Million Dollar Spendengelder auch gesammelt wurden.
Jetzt hast du gesagt, es halten sich nicht unbedingt alle dran. Wie ist das andere Extrem?
Genau, also es gibt gerade im Süden der USA gibt es ja, letztlich so ja noch sehr stark religiöse Bundesstaaten und auch stark religiöse Gemeinden, in denen dann die Gouverneure teilweise die Gottesdienste definiert haben als essentiell und als nicht verzichtbar. Also es gäbe eben Ausnahmeregelungen für die Stay-at-Home und Kontaktsperren. Es gibt zum Beispiel in Baton Rouge, da gab es eine Gruppe, in der sich um die 500 Menschen jetzt gestern getroffen haben, Life Tabernacle Church, und mit 500 Leuten ungefähr. Das sind aber so ein bisschen vereinzelte Phänomene. Man muss da, glaube ich, wirklich sagen, dass die allergroße Mehrheit eben wirklich dann online ist. Es gibt teilweise noch so diese etwas seltsame Blüte, dass es so wie so Autokino-Gottesdienste gibt, also so Drive-Thru, wo man sich auf einem Parkplatz trifft, aber das sind auch eher so kleine. Und ich glaube, so der große Eindruck ist, wenn man so ein bisschen recherchiert, dass man so Schlaglichter findet aus Ohio, Texas, Miami. Das waren so die Erzdiözesen von den katholischen Gemeinden, die ich mal durchgegangen bin, wo man im Prinzip überall liest, okay, da wurde der Ostergottesdienst vorab aufgezeichnet und dann wird er eben online gezeigt für die Gemeinde. Und hier zum Beispiel in New York ist es so, die Erzdiözese hat 296 Gemeinden und seit Mitte März sind die Gottesdienste vor Ort abgesagt. Private Gebete in den Kirchen sind erlaubt, also die sind in der Regel auch noch offen. Es gibt aber zum Beispiel kein Weihwasser oder sowas. Und dann kann man zum Beispiel ganz viel streamen über so CatholicFaithNetwork.org und so. Und da sind dann eben die ganzen Angebote hingewandert.
Was erlebst du für konkrete Momente in deinem Alltag gerade, die dir Hoffnung bringen?
So sehr jetzt New York in den letzten Wochen auch das Epizentrum des Problems war, so sehr glaube ich auch, dass New York ein Ort ist, von dem auch die Lösung ausgehen kann. Also das ist einmal ganz konkret medizinisch, weil es eben hier sehr gut auch ausgestattete Krankenhäuser, Universitäten gibt, in denen die Forschung extrem vorangetrieben wird. Aber das ist zum Beispiel auch menschlich so. Und das ist auch eine Geschichte, die nicht erzählt oder nicht so stark durchgedrungen ist. Der Gouverneur hat halt Krankenschwestern und Ärzte aufgerufen, die vielleicht schon in Rente waren oder schon noch in Ausbildung sind, sich zu melden als Freiwillige. Und innerhalb von 2 Wochen melden sich hier 80.000 Menschen. Ich glaube, New York ist eine Stadt, die sehr erfahren ist, was Resilienz angeht und wo das ja so auch Teil der DNA und sogar ja der Marke ist, dass es hier hart ist und tough ist. Und man bildet sich ja auch irgendwie so ein bisschen was darauf ein. Und jetzt egal, ob wir über die Einwanderer Anfang des 20. Jahrhunderts reden oder dann wir schauen drauf, wie Ende der 70er, Anfang der 80er die Stadt beinahe hätte dicht gemacht werden sollen, weil es zu viel Kriminalität gab. Dann 9/11 bis hin zu teilweise eben Schneestürmen, die es jedes Jahr gibt oder Hurricane Sandy. Ja, es ist halt eine Stadt, in der immer wieder auch aufgestanden wird. Und obwohl es jetzt eben so ruhig und so anders ist, gibt es eigentlich für mich wenig Grund zu glauben, dass es diesmal nicht so sein sollte. Und das gibt mir Hoffnung.